Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und heute möchten wir über ein Jubiläum sprechen, das auch wahrscheinlich für die meisten Zuschauer schon wieder 20 Jahre zurückliegt. Und zwar hat vor genau 2 Jahrzehnten mit Deep Blue der erste Computer gegen den amtierenden Schachweltmeister gewonnen. Und zwar gegen Garib Kasparov damals. Und da wollen wir jetzt mal gucken, das war so eine Geschichte, die auch in der CT damals schon sehr ausführlich begleitet wurde, mit vielen Voraussagen auch, was das so bedeutet für KI und Machine Learning, dass jetzt die Königsdisziplin, wie es zumindest damals genannt wurde, Schach gefallen ist. Dann wurden danach noch ein paar entdeckt. Genau, und dazu möchte ich heute sprechen mit, einerseits haben wir zugeschaltet, Herbert Braun, unser Schachexperte, der sitzt in Berlin und per Skype ist zugeschaltet, genau, und Johannes Merkert aus der CT, der sich mit neuronalen Netzen, KI, dem aktuellen Stand beschäftigt, weil über Schach ist mal irgendwie schon weit hinaus.
Schach ist ja seit 20 Jahren gelöst.
Genau, ja, irgendwie ist das schon gemacht. Genau, Herbert, dann fangen wir mal mit dir an. Was war denn das Besondere? War das überraschend oder war das erwartet damals? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Also auf jeden Fall war es natürlich total deprimierend. Es hat sich wirklich angefühlt wie eine Niederlage, die man als Mensch so erlebt. Also vor allem natürlich, also ich selber habe das damals weniger als Computerwissenschaftler gesehen, sondern eher als Schachspieler, der ich damals halt auch war. Und fand es einfach schmerzhaft, das zu sehen. Und es hat auch sehr weitreichende Konsequenzen fürs Schach gehabt. Ansonsten sind die Prognosen, wie das Match ausgehen würde, ja total weit auseinandergegangen damals. Es gab ja schon irgendwie, ich glaube, ich habe vorhin mal ein bisschen rumgelesen, ich glaube, die erste Prognose stammte irgendwie von 1957, dass man gesagt hat, in 10 Jahren werden Computer stärker Schach spielen als Menschen. Jemand anderer hat dann wieder gesagt, ich glaube, dass in 10 Jahren jedes 10-jährige Kind immer noch einen Computer schlagen kann. War dann irgendwo so in der Mitte. Es gab 1997 war das ja schon das zweite Match, es war ein Rematch. Die erste Auflage gab es ja 1996 und es gab damals auch schon Prognosen von Leuten, die sich wirklich gut auskannten. Also von David Levy zum Beispiel, der sich jahrelang intensivst mit Computerschach befasst hat, der an diversen Projekten beteiligt war, an der Entwicklung, der selber auch ein sehr starker Schachspieler gewesen ist. Er meinte damals auch, dass Schachcomputer erstmal noch von jemandem, der wirklich auf allerhöchstem Niveau spielt, vom Brett gefegt werden. Von daher, es kam ein bisschen überraschend tatsächlich, dass 1997 dass der Computer das Match gewonnen hat. Also ich glaube, die meisten hätten gedacht, wir haben noch ein paar Jahre.
Ja, also ich habe auch nachgelesen, auch in der CT, weil ich mich jetzt also zumindest nicht ganz so bewusst dran erinnere, als nicht so Schachspieler. Da der CT-Artikel damals zu dem Sieg, der war dann ein paar Monate später, war, dass Forscher, der daran geforscht hat, dieses Spiel gesehen hat, die Züge, und aber in den Nachrichtensender, wo das kam, hatten sie vertauscht die Zuordnung. Und er hat danach sich gewundert, dass er er hatte mal gedacht, die Maschine sei der Mensch und hat gesagt, ja, das ist ja alles total erkennbar, dass der Mensch so spielt, und hat danach mitgekriegt, dass er der Maschine, also die Blue, quasi zugeschrieben hat, dass sie, dass sie das ist, und hat das verwechselt, und das war eben schon für ihn auch das Überraschende. Aber so richtig, das war ja auch die Sache, wo man jetzt ein bisschen, also damals wurde auch schon über KI diskutiert und das, was jetzt auch wieder das Thema kommt, da gucken wir ja gleich hin. Aber war das schon richtig KI? Weil also die Diskussionen darüber dauern noch bis heute an.
Also es ist zumindest nicht das, was wir uns unter KI vorstellen, wenn wir heute darüber reden. Also letztlich ist es eine Brute-Force-Technik, die halt mit ein paar Tricks verbessert worden ist. Dass man zum Beispiel total implausible Wege relativ kurzfristig ausschließen kann. Aber im Prinzip geht es einfach nur darum, alle Möglichkeiten durchprobieren, soweit man halt rechnen kann. Und es ist natürlich, lässt sich das softwareseitig schon einiges drehen, sonst würden ja alle Schach-Engines gleich gut spielen. Aber, und es gibt natürlich noch so Geschichten wie Eröffnungsrepertoire und zum Beispiel, was ja auch immer sehr schwierig ist, wie schätze ich eine Stellung ein? Da kann man dann zum Beispiel an diversen Parametern drehen, um Unterschiede zu machen im Spielstil. Aber zu der Basis ist es nicht das, was wir uns unter KI vorstellen. Aber ich weiß nicht, ob die Definition von künstlicher Intelligenz so klar abgegrenzt ist dagegen.
Weil das kannst du ja jetzt, kannst du ja mal was zu sagen, weil wir hatten vergangenes Jahr diesen Sieg von AlphaGo über den Go-Weltmeister und da war ja gesagt, das war eine KI, also die hat gelernt.
Ja, also künstliche Intelligenz als Begriff schließt auch solche Suchalgorithmen ein, die also so ein bisschen selbstständig eine Lösung finden können, was dann bei Schach gemacht wurde vor 20 Jahren. Aber dort gibt es halt kein maschinelles Lernen. Und Machine Learning ist ja eigentlich das, was im Moment gerade der Hype ist. Und bei AlphaGo ist die Grundidee eigentlich ähnlich. Also das basiert auf diesem Monte Carlo Tree Search Algorithmus und den gibt es auch schon seit Ewigkeiten, aber der alleine war einfach nicht gut genug, um dann menschliche Spieler zu schlagen. Und was dann Google gemacht hatte, ist, dass sie neuronale Netze benutzt haben, um solche Einschätzungen zu machen. Also wie gut ist eine Stellung, die da erreicht wird und in welche Richtung sollte ich jetzt vielleicht Möglichkeiten weiter ausprobieren. Das, bei Monte Carlo Research wird das einfach komplett zufällig entschieden und die haben gesagt, okay, wir machen das nicht ganz zufällig, sondern wir nehmen ein neuronales Netz und trainieren das darauf, dass es halt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ausgibt und sagt, die Richtung ist wahrscheinlich verlieren und geh mal lieber in die Richtung. Und das hat halt anscheinend dann den Algorithmus so stark verbessert, dass es dann für einen Sieg gereicht hat. Ja.
Ich kann noch mal kurz den Hinweis natürlich an unsere Zuschauer. Also wir streamen live auf YouTube und Facebook. Also natürlich möchten wir auch wieder Fragen von unseren Zuschauern beantworten und aufnehmen, also stellt sie fleißig. Ich möchte das mal kurz hinsagen, weil ihr das so selbstverständlich sagt. Also im Prinzip geht es darum, dass der Computer, also auf welche Art der Computer in die Zukunft guckt. Wenn er einen bestimmten Stand hat, auf dem Schachbrett oder auf diesem Go-Brett, will er ja in die Zukunft rechnen. Wenn ich den Zug mache, passiert das und bei dem das. Und bei diesem Schach war es so, dass er, so wie du es gesagt hast, im Prinzip ja einfach alles berechnet hat. Bis auf ein paar Ausnahmen hat er geguckt, wenn ich das mache, kann es danach die Möglichkeiten geben. Bei Schach gibt es da zwar sehr viele, aber also nach dem damals schon begrenzbare Möglichkeit. Bei Go war das schon nicht mehr so. Also das heißt, der konnte nicht alle Züge vorausrechnen.
Also das Problem ist eigentlich sehr ähnlich geartet. Das ist einfach nur, bei Go ist dieser Suchbaum noch erheblich breiter. Also ich habe halt einfach mehr Möglichkeiten pro Zug, wo ich einen Stein hinsetzen könnte, während das bei Schach einfach weniger Möglichkeiten ist, weil es weniger Figuren gibt.
Ja. Okay. Das erstmal so als Hinweis. Du hast vorhin schon gesagt, Herbert, dass sich das Schach dadurch verändert hat. Also durch den Sieg und auch durch den Sieg der Computer. Wie denn? Also wie ist Schach anders geworden?
Also muss dazu sagen, dass also die starken Schachcomputer waren nicht die einzige massive Veränderung, die Schach durchlaufen hat durch Computertechnik. Also die erste war sogar schon ein bisschen früher, das waren die Schachdatenbanken, die so Mitte der 80er aufkamen, die halt auch die Eröffnungsvorbereitung total revolutioniert haben. Dann kamen eben diese immer stärkeren Computer. Es gab dann die Endspieldatenbanken, also die Nalimov Tablebases, die halt irgendwie, womit du halt Schach lösen kannst, allerdings nur bis zu einer Größenordnung von im Augenblick 7 Steinen auf dem Brett, aber damit sind bestimmte Endspiele einfach gelöst, die für Menschen sehr kompliziert einzuschätzen gewesen sind. Und in neuerer Zeit hast du halt dann natürlich auch noch die Live-Übertragungen im Computer und es ist einfach mittlerweile kein Problem mehr, einen Schachcomputer zu Hause zu haben, der stärker als jeder Mensch spielen kann. Und Auswirkungen sind, wenn man es jetzt noch mal ein bisschen idealistisch formuliert, es gibt so eine gewisse Demystifizierung von Schach. Also es ist auch, man verliert natürlich auch ein bisschen den Respekt vor der Leistung. Ja. Es ist, weil du kannst einfach, also jemand, der wirklich sein ganzes Leben darauf verwendet hat, ein sehr starker Schachspieler zu werden, denkt lange drüber nach, vollbringt irgendwie eine Leistung, die so groß ist, wie es dem menschlichen Gehirn gerade möglich ist. Und du kriegst es irgendwie live zu Hause übertragen und innerhalb von einer halben Sekunde sagt halt irgendwie dein Billig-Laptop für 300 Euro, es war aber nicht so gut.
Ah, also, okay. Genau, und ich habe auch gelesen, dass es quasi auch zum Training, also dass natürlich, also dass es in, ich weiß nicht, ob das bei uns im Artikel stand, war, dass Garry Kasparov danach angefangen hat, Spiele auch zu spielen, wo man quasi live Computer befragt hat und dass sich das inzwischen durchgesetzt hat.
Na, das mit dem Live war mal so ein kurzer Versuch. Es gab dann, wie hieß es, irgendwie Advanced Chess oder irgendwie so. Ja. Das war so eine kurzfristige Mode, wo man gedacht hat, man könnte vielleicht irgendwie sinnvoll menschliche Intelligenz und starke Schachcomputer miteinander kombinieren. Aber das war dann nur so eine kurzfristige Sache. Auch hat, glaube ich, irgendwann einfach mal damit geendet, dass die Schachcomputer so stark gewesen sind, dass es keinen Sinn mehr gehabt hat, das zu kombinieren. Also heute spielen Schachcomputer eine massive Rolle beim Training und bei der Vorbereitung. Mhm. Das heißt also, wenn du halt wirklich Schach auf einem professionellen Level ernst nimmst, dann suchst du halt ständig irgendwie nach Neuerungen in der Eröffnung, die dir halt auch Chancen geben, deinen Gegner zu überrumpeln. Und generell hat das auch ein bisschen Einfluss auf den Spielstil gehabt. Also wie es am besten fassen kann, also Schach war früher sehr viel statischer. Also es ist hat sehr viel mehr von allgemeinen Prinzipien und Überlegungen gelebt. Also man ist, also menschliche Stärke beim Schachspielen ist jetzt weniger die Berechnung, sondern es ist eher das Erkennen von Strukturen und Mustern. Mhm. So ähnlich übrigens beim Go auch. Obwohl Schach ein sehr viel schnelleres und von der Zahl der Möglichkeiten ja einfacheres Spiel ist. Aber es ist eine vergleichbare Geschichte.
Mhm.
Sorry, wenn
ich. Nee, mach mal, sorry.
Gibt so ein berühmtes Zitat von Schachweltmeister Capablanca in den 20er Jahren, der meinte auf die Frage, wie viele Züge berechnen sie eigentlich im Durchschnitt voraus, und er sagte gar keinen.
Okay.
Hat sich geändert.
Genau, und ich habe gesehen, oder auch letztes Jahr, als wir diese Berichterstattung zu Go hatten, was nun eben der aktuelle Fall ist, ist, dass der Computer oder die Maschine richtig überraschende Sachen gemacht hat, auf eine Art gespielt hat, die man so nicht gesehen hat. Ich bin da jetzt nicht der Go-Experte, weder Go noch Schach, aber dass die gesagt haben, also wir können von der Maschine was lernen. Weil sie neue Möglichkeiten rausgefunden hat.
Ja, also was bei Go auch echt interessant war, dass sie das zuerst angefangen haben zu trainieren mit Go-Matches, die halt auch in so einer Datenbank standen. Und dass damit, also diese Intuition, die das neuronale Netz lernt, auf den Stand gebracht haben, der halt schon mal nicht schlecht war, aber wahrscheinlich nicht besser als das, was Menschen spielen. Ja. Und dann haben sie aber weiter trainiert, indem sie das Programm gegen das Programm spielen gelassen haben. Mhm. Und damit konnte sich das quasi selber verbessern. Und das ist wohl sogar auch nach dem Match jetzt noch weitergegangen.
Genau, weil wir hatten die Meldung, ich hatte das in der zu der Heise-Show heute verlinkt, Meldung, dass jetzt in den letzten Monaten, also das spielen Leute halt auch übers Netz und gegen andere Gegner, und dass da so ein unbekannter Gegner aufgetaucht war, der alle besiegt hat, reihenweise, egal von welchem Können. Und das wurde dann danach enthüllt, dass das AlphaGo war. Und das ist also wirklich, im Gegensatz bei Schach damals war es ja, das können wir auch noch kurz, also da war die Diskussion, wie. Also hätte das Spiel jetzt tatsächlich, war das schon zwangsläufig, dass das gewonnen war? Da gab es ja so Diskussionen danach. Oder hätte vielleicht Kasparov, wenn er sich anders vorbereitet hätte oder anders herangegangen wäre, anders gespielt hätte? Bei AlphaGo scheint es jetzt so, dass der Punkt ist einfach gekommen. Also es war jetzt nicht irgendwie der war nicht schlecht. Also vielleicht war der
Lee Sedol.
Genau. Vielleicht war er schlecht drauf oder nicht, aber es ist egal, weil jetzt verlieren alle gegen diesen Computer nur ein paar Monate später. Und es ist irgendwie so passiert. Also der Punkt ist wirklich gekommen.
Naja, wenn du halt so ein Netz einmal trainiert hast, dann kannst du es natürlich immer weiter trainieren von diesem Stand aus. Und damit wirst du eigentlich, wenn du das richtig machst, wirst du nicht wieder schlechter.
Ja. Genau, ich kann das ja noch kurz sagen, also bei diesem Schachcomputer damals war so eine Diskussion, dass der zwischen den Matches neu programmiert wurde oder umprogrammiert wurde. Und das war so eine Diskussion, Kasparov hat sich dann auch so ein bisschen unfair behandelt gefühlt, weil es dann eben doch irgendwie Mensch gegen Mensch war. Weil also bei den, der Programmierer hat dann einfach, also der Computer wurde quasi umprogrammiert, dass er besser auf Kasparov eingehen kann.
Ja, also es ist, Kasparov hat damals ein ziemliches Fass aufgemacht. Ja. Es ist auch ein fundamentaler Unterschied, den man damals erst auch so richtig zu begreifen begonnen hat, ist halt, welche Rolle Psychologie im Schachspiel spielt. Also es ist halt auch, also es ist gerade bei so einer Persönlichkeit wie Kasparov, der halt auch einfach eine sehr beeindruckende Präsenz hatte und der halt einfach seine Gegner wirklich auch eingeschüchtert hat, und das funktioniert natürlich gegen Computer.
Ja.
Und stattdessen ist es dann psychologisch gegen ihn halt auch gekippt, dass er war in der In der zweiten Partie des Matches von 1997 war so ein Wendepunkt, wo ihn der Computer wohl sehr überrascht hat. Also die frühen Schachcomputer waren alle sehr, sehr gierig. Also die haben halt versucht, Material zu gewinnen, weil das ist natürlich das, was du am leichtesten zählen kannst. Mhm. Und Kasparov hat sich halt sehr überrascht gefühlt von einem Zug, wo er in einer ziemlich schlechten Stellung, wo der Computer nicht angefangen hat, das Material sich zu schnappen, sondern wo er angefangen hat, irgendwie das Gegenspiel, ein mögliches Gegenspiel von Kasparov zu unterbinden. Und das ist halt sowas, was ein typisch menschlicher Herangehensweise ist.
Ja.
Von jemandem, von einem starken Schauspieler. Du versuchst halt irgendwie einen Deckel drauf zu halten und dann fällt das Material irgendwann von selber. Und das war so ein Punkt, wo Kasparov sich nicht nur unfair behandelt gefühlt hat, weil er gedacht hat, dass die Maschine während des Matches umprogrammiert worden ist, sondern es gab wirklich damals den Verdacht, dass ein Mensch dahinter gesteckt hat, dass da irgendwo im Hinterzimmer ein starker Großmeister gesessen hat und gesagt hat, ey, mach mal das hier. Was total witzig ist aus heutiger Sicht, weil heute, wenn man heute über Betrug im Turnierschach redet, dann ist es natürlich immer umgekehrt, dass ja, jemand irgendwie einen kleinen Computer in den Turniersaal reinspielt.
Ja. Genau.
Ich denke, das ist halt auch der entscheidende Unterschied. Also warum sich diese Algorithmen von damals irgendwie nach heutigen Standards nicht wirklich nach künstlicher Intelligenz anfühlen ist, weil die sind ja von Menschen programmiert und auch die Parameter festgelegt von Menschen. Und insofern spielt ja dann eigentlich, wenn man ehrlich ist, so ein Team von Wissenschaftlern mit ihrer Maschine gegen eine Person. Und dass dieses Verhältnis einfach irgendwann kippt, weil die da einfach den Algorithmus gut genug optimiert haben, das ist, finde ich, auch nicht so überraschend. Also da ist die Entwicklung jetzt, wo halt die Rechner auch selber was lernen, wo dann auch kein Mensch mehr wirklich mitkommt und sagt, ich weiß nicht genau, was das gelernt hat, aber es funktioniert. Das ist halt irgendwie nochmal ein bisschen autonomer.
Ja. Wir haben jetzt vor allem auf YouTube schon so ein bisschen eine Diskussion und da kam vor allem am Anfang die Frage, was das denn für einen praktischen Nutzen hat. Also man kann es ja jetzt, also bei dem Schach könnte man ja jetzt schon über, also da, das ist 20 Jahre her, hat sich das irgendwie auf also ausgeweitet, also der Deep Blue ist irgendwann eingemottet worden, der Quellcode, ich weiß nicht, ob der freigegeben wurde oder zumindest den gibt es natürlich noch, aber der Computer ist eingemottet worden. Hat man da irgendwas Praktisches rausgenommen für andere Aspekte? Könnt ihr da was sagen? Herbert ist eingefroren. Sieht aus, als wäre er eingeschlafen. Kannst du was?
Da ist nee, er wieder. Ich bin hier. schwer zu sagen, es ist, glaube ich, schon eine relativ isolierte Domäne gewesen. Ich glaube, es hat im Sinne von Grundlagenforschung ist es, glaube ich, schon weiterverwendet worden. Also ich denke mal, dass es halt auch so zu einer gewissen Ära der KI-Forschung auch dazugehört. Mhm. Und ich glaube schon, du meintest ja zum Beispiel auch bei AlphaGo, wo wir jetzt sehr viel näher dran am menschlichen Denken sind, ist ja halt letztlich die Grundlage auch, dass man eben diese verfeinerten Monte Carlo-Algorithmen hat, die ja auch irgendwie im Schach erprobt worden sind. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, das ist jetzt der konkrete Nutzen, aber es ist, glaube ich, es steckt, glaube ich, in relativ vielen Dingen drin, an die man jetzt vielleicht nicht unbedingt denken würde.
Also bei AlphaGo würde ich sagen, das war halt vor allem eine Marketingaktion für DeepMind, für diese Google-Firma, weil das natürlich medial gut ausgewalzt wurde und sie kamen halt gut weg, weil sie das geschafft haben. Aber die machen ja auch eine Menge andere Sachen. Also die haben ja auch neuronale Netze, die zum Beispiel irgendwie die Iris, also Bilder von der Iris analysieren können und dann irgendwie eine seltene Augenkrankheit diagnostizieren, wo es halt, glaube ich, nur 100 Ärzte auf der Welt gibt, die das überhaupt auch können. Und da muss man halt sagen, sowas hat natürlich eine sehr praktische Anwendung, macht irgendwie das Leben besser, während es vielleicht nicht so notwendig gewesen wäre, einen Computer zu haben, der total gut Go spielen kann.
Ja, wobei ich, also das war damals auch schon eine Frage bei Deep Blue, dass wir lernen ja auch was über uns. Also in dem Fall darüber, wie wir Schach spielen, was nun seit Hunderten, wenn nicht Tausenden von Jahren durchleuchtet wird, wo es Artikel drüber gibt und trotzdem, also auch Profis, so wie du gesagt hast, Profis sagen, sie können nicht, also sie denken nicht strategisch so weit, dass sie die Züge planen vielleicht, sondern dass sie das aus Gefühl machen und dass die Maschinen und diese Arbeit daran uns ja auch verrät, wie wir denken. Und vor allem, wenn wir diese Computer bauen, die immer näher an unser Denken kommen sollen, kriegen wir ja auch mehr mit, wie das bei uns funktioniert oder eben auch
also
nicht.
Da ist das eigentliche Problem. Ja. Also zum Beispiel bei AlphaGo, das basiert halt auf diesem handgeschriebenen Algorithmus. Ja. Und der ist halt überhaupt nicht wie menschliches Denken, weil einem Mensch einfach nicht diese Rechenleistung zur Verfügung steht. Aber die neuronalen Netze, dann eher bei anderen Anwendungen, das ist schon relativ nah, weil da ist ja auch die Idee dahinter, eigentlich Strukturen aus dem Gehirn nachzubauen in einer vereinfachten Form im Rechner. Und da weiß ich zum Beispiel von einem ziemlich aktuellen Paper, wo also dann eine These gemacht wurde, wie der Sehapparat funktioniert, und aus dieser These heraus gesagt wurde, okay, wenn das stimmt, dann müssen wir in der und der Weise Bilder verzerren können, und dann fällt es Leuten nicht auf, wenn sie in die Mitte des Bildes gucken. Und das funktioniert halt wirklich. Also das ist so, dass du dann, dass dann irgendwie sich die Bilder ändern und du guckst als Mensch drauf, und wenn du auf den Mittelpunkt guckst, sagst du, das ist das gleiche Bild. Und wenn du links oben in die Ecke guckst, sagst du, um Gottes Willen, das ist völlig verzerrt. Und sowas ist natürlich sehr hilfreich, um dann tatsächlich was übers Gehirn rauszufinden und so. Also insofern ist das an der Stelle auch echt nützlich, aber dann sind es halt auch wirklich nur die neuronalen Netze und nicht noch so ein handgeschriebener Algorithmus wie bei AlphaGo dabei.
Ja, und eigentlich sind es ja die ganzen Geschichten, über die man gerade so schreibt, dass es, oder wir so schreiben, dass es immer wieder Studien gibt, die Jobs könnten durch Maschinen ersetzt werden und durch KI. Und das sind ja, also die Grundlagen kommen daher. Also ich meine, das sind Maschinen, die Aufgaben lernen und darin irgendwann besser werden als wir. Und da ist es halt jetzt ein Spiel. Und ich finde, also ich finde das sehr spannend. Ich habe vorhin auch geguckt, was es halt für andere Spiele gibt und wo die, also wann die so besiegt, also wann der Mensch da besiegt wurde, und dass das so richtig unterschiedlich ist, dass es halt Spiele gibt, die schon seit Jahren, also geknackt sind, Anführungsstrichen. Vorhin noch gelesen, 2007 wurde mathematisch wohl bewiesen, dass ein Dame-Programm immer gewinnt. Und im besten Fall kann der Mensch ein Unentschieden erreichen. Also haben sie mathematisch bewiesen, dass sie dieses Spiel quasi komplett gelöst haben. Und das ist bei Schach und Go noch ein bisschen schwieriger, wobei, auch wenn man natürlich das immer sagt, mit den so und so vielen Möglichkeiten, in 10, 20 Jahren werden wir die ja auch berechnen können.
Das weiß ich nicht genau. Das ist
okay.
Nee, also Go, glaube ich, wirst du wahrscheinlich nie berechnen können. Also da bei Schach, Also die Möglichkeiten explodieren einfach exponentiell. Also du hast halt, also bei Go hast du am Brett von 19 mal 19 Steinen, 361, wenn ich jetzt richtig rechne. Die Zahl der möglichen Züge wird mit jedem Zug kleiner, aber es bleiben halt dann im Schnitt immer noch irgendwie 150, 200 Möglichkeiten über. Wenn du das jetzt dann hochrechnest, dann kommst du sehr schnell in astronomische Dimensionen. Im Schach sind wir ein bisschen kleiner, da haben wir vielleicht so eine durchschnittliche Zahl von möglichen Zügen von 30, 40 im Schnitt, im Endspiel vielleicht ein bisschen weniger. Das ist dann noch eher ein bisschen, das ist dann noch ein bisschen besser handelbar, aber auch da explodiert das ziemlich schnell. Ja. Also auch wenn die Partien noch ein bisschen kürzer sind. Also nee, das glaube ich, also vielleicht werden wir irgendwann weiterkommen, dass wir nicht nur siebensteinige Endspiele gelöst haben, sondern auch neun- oder zehnsteinige, aber ich glaube, dann werden wir irgendwann einfach mal an Grenzen stoßen. Ich glaube nicht, dass es ewig weitergeht. Trotzdem, ich finde es interessant, wie sich, es ist ja so ein bisschen so eine, so ein Spiel, es ist so wie so ein Übungsfeld von menschlichem Denken. Ich finde es interessant, wie zuerst die Maschine vom Mensch gelernt hat und danach jetzt der Mensch von der Maschine lernt.
Ja.
Und das ist eine Geschichte, mit der man sich intensiv beschäftigt seit 150 Jahren vielleicht, und wo man jetzt irgendwie Dinge ganz anders versteht, als man es früher verstanden hat. Man merkt, dass es zum Beispiel sehr viel dynamischer das Spiel ist, als man eine Weile lang gedacht hat. Sehr viel konkreter, und man sehr stark davon wegkommt, dass man jetzt so eher in statischen Strukturen denkt.
Ja, was ein bisschen untergegangen ist, gab ja letztens auch ein Programm, was Poker gegen Profis gewonnen hat.
Also, okay, das weiß ich auch nicht mehr,
Das ist also auch irgendwie so ein Spiel, was jetzt so einigermaßen gelöst ist, in Anführungszeichen, also wo Computer einfach schon sehr gut spielen. Und ich denke, das nächste werden halt so komplexe Computerspiele sein. Also so Arcade-Klassiker wie Pong oder so, da gibt es also Reinforcement-Learning-Algorithmen, die das schon praktisch perfekt spielen. Aber zum Beispiel StarCraft noch nicht. Und genau, da so hat aber Google, also DeepMind hat da schon mal angefragt bei Blizzard, sie hätten da gerne eine Schnittstelle, um das dann leichter trainieren zu können. Ja. Und Blizzard macht da halt mit und die kommt, glaube ich, also die irgendwie dieses Jahr soll die fertig werden und dann werden die vermutlich auch anfangen, halt StarCraft-Bots zu bauen.
Okay, war da nicht schon was mit EVE Online? Ich glaube, das ist irgendwie
auch. Könnte auch sein, ja.
Das könnte auch. Also das mit StarCraft habe ich auch gelesen. Also was ich noch ganz spannend fand, war nach diesem Sieg von Deep Blue gegen Kasparov hat sich ein auch Computerforscher hingesetzt und hat, oder ich glaube vielleicht sogar ein Spielforscher, und hat ein Schachspiel entwickelt, also mit den Figuren und mit dem Brett, mit einfach Regeln, wo er gesagt hat, die muss sein 4-jähriger Sohn verstehen können. Ein Spiel, das so komplex ist, dass es der Computer nicht gewinnt. Mhm. Und ich, Akimara oder so, ich bin jetzt ganz, wird ich bestimmt gleich hier berichtigt. Und da habe ich jetzt, weil wir jetzt natürlich den Vorteil des Rückblicks haben, also das wurde dann 2007 geschlagen von Computern. Also der hat dann immerhin noch dem Mensch mit den gleichen Figuren und dem gleichen Spielbrett nochmal 10 Jahre erkauft. Weil das wäre ja für mich jetzt das Spannende, kann man vielleicht auch, also das ist ja auch eine Herausforderung zu sagen, wir entwickeln ein Spiel, das so komplex ist, dass es der Computer nicht schlagen kann, aber ein Mensch, ein menschliches Kind in dem Fall. Das ist ja auch eine Herausforderung. Nicht nur, also Leute nehmen das als Herausforderung, den Computer besser zu bauen, um die Spiele, die wir schon haben, StarCraft und dann noch komplexere Computerspiele zu gewinnen, oder zu sagen, kann man was entwickeln, wo wir eindeutig überlegen sind, bleiben vielleicht für ein paar Jahre.
Ja, also du hast halt bei Go eigentlich schon ein prototypisches Beispiel für ein Spiel, wo es halt Spielzüge gibt und bei jedem Spielzug halt ein extrem breiter Baum entsteht. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten pro Zug. Und da das inzwischen von Computern gut lösbar ist, ist das sehr wahrscheinlich, dass auch andere Spiele, die dann den Suchbaum verdoppeln oder so, das ist dann auch nicht mehr so die große Änderung. Also das wäre wahrscheinlich mit ähnlichen Ansätzen auch möglich. Bei StarCraft ist es halt deswegen was anderes, weil das ja Echtzeit. Also ich kann ja im Prinzip jederzeit irgendeine Eingabe machen. Und wenn ich dann, also ich könnte natürlich sagen, jede Millisekunde ist ein Spielzug oder so, aber dann sind da so viele Möglichkeiten, dass das halt wirklich nochmal wesentlich mehr Größenordnungen drüber liegt. Und da braucht man dann halt auch beim Entwickeln irgendwie ganz andere Ansätze. Deswegen ist das schon spannend, was da jetzt bei rauskommt. Und da denke ich, könnte es auch noch ein paar Jahre dauern.
Ja, das ist ja schon, schon mal so eine Voraussage, wie wir sie auch in der CT hatten, wo ich habe in dem einen Artikel die beiden CTs von 96 und 97 geteilt, und 96 gab es Forscher, die gesagt haben, der erste Sieg über einen Schachweltmeister liegt noch 10 Jahre in der Zukunft. Hat sich nicht ganz beweitet. Ich habe noch eine Frage, weil du es vorhin aufgezählt hast. Fallen dir noch andere Google-KI-Technologien ein, die schon im, also schreibt, Capilino schreibt, im alltäglichen Einsatz sind oder vielleicht einfach im Einsatz, weiß gar nicht. Also
naja, im Prinzip sind, glaube ich, bei AlphaGo auch Convolutional Networks eingesetzt worden, und das sind die gleichen, also die gleiche Grundidee, die zum Beispiel auch bei Google Maps zum Einsatz kommt, um die Straßennamen zu erkennen und so Sachen. Ah, also diese Bilderkennungsalgorithmen, die basieren alle auf diesen Convolution-Layern. Und die sind also im praktischen Einsatz, und mit denen kann man auch immer mehr machen. Und wir haben jetzt in der nächsten CT auch eine ganze Menge Artikel zu eigentlich hauptsächlich solche Algorithmen im Einsatz mit Bildbearbeitung. Also wo ich dann irgendwie automatisch was freistellen kann oder einfärben oder Bilder hochskalieren. Und das funktioniert halt relativ gut mit genau diesen Algorithmen.
Ja, weil das Programm das dann automatisch erkennt. Also es erkennt, dass es die Person oder
genau, das lernt dann aus den Bildern heraus, dass es irgendwie bestimmte Formen gibt und dass die immer wieder vorkommen. Und dann kann man zum Beispiel, wenn man was kolorieren will oder so, dann kann man halt sagen, ich lege die Farbe von einem Pixel fest, und dann findet der Rechner selber raus, was zum Rest von diesem Objekt gehört, und malt das in der gleichen Farbe an. Und das sieht erstaunlich gut aus.
Ja. Und wahrscheinlich ist es das zum Beispiel dafür, dass, auch wenn man jetzt fragt, dass wir das gar nicht so mitkriegen werden, wie das sich immer weiter, also wie die KI immer weitere Felder übernimmt oder da besser wird. Also, weil das
doch, also ich würde schon sagen, dass wir das mitkriegen.
Aber ich weiß nicht, ob wir mitkriegen, dass es eine KI ist, die das macht. Also wenn man, die meisten werden sich nicht bewusst machen, dass das bei Google Maps Technik ist.
Ach so, ja, das klar. Meine ich. Also als Endanwender kann das untergehen quasi, weil einfach plötzlich Dinge gehen, die vorher nicht gingen und so, und man weiß ja nicht, wie das, gerade wenn es irgendwie in der Cloud gerechnet wird, wie das dann gemacht wird. Aber also wenn man halt die Forschung und so mitverfolgt, also das ist ganz nett, die KI-Forscher, die veröffentlichen eigentlich alles online immer und auch oft Code dazu und so. Also man kann erstaunlich viele Dinge auch State of the Art ausprobieren, wenn man will und die Zeit hat und das zum Laufen kriegt, was nicht immer so einfach ist. Aber also das ist schon, man kann das nachverfolgen, wenn man will.
Ich glaube halt, dass auf dem Gebiet halt dann auch so Sachen wie Schach oder Go, die halt so sehr vereinfachte Modelle von der Wirklichkeit sind, ihre Rolle in der KI-Forschung spielen, dass sie halt so eine Art Trainingsplatz gewesen sind für KI-Verfahren.
Ja. Ich habe auch noch die Frage von Mr. X 1980 JYT, ob die Wetter- und Klimamodelle nicht auch eine Form von KI sind. Ich weiß nicht, ob wir da Experten hier, ob ihr da...
Also ich bin kein Experte, aber ich würde sagen eher nicht, weil das ist halt eine Simulation, die wahrscheinlich, also die, wo Wahrscheinlichkeiten vorkommen und natürlich rechnet die dann in die Zukunft. Also so ein bisschen wie auch beim Schach, wo dann gesagt wird, ich rechne mal ein paar Züge in die Zukunft und gucke, ob, wenn ich jetzt den Springer bewege, ob ich dann vielleicht gewinne oder verliere. So ähnlich ist das schon auch bei den Klimamodellen, aber ich habe dort ja kein Feedback, ob das dann, also ich habe ja kein Gewinnen oder Verlieren dann. Und deswegen gibt es dann halt am Ende nur ein, ja, es ist halt am wahrscheinlichsten, dass es nächsten Freitag regnet oder so. Das kommt dann im Idealfall raus, aber ich kann dann nicht so viel mehr darüber sagen, außer die Varianz ist relativ groß, es könnte auch sein, dass es Sonne gibt oder so.
Man könnte sie ja vielleicht dann so trainieren, wenn sie die Ergebnisse passieren ja irgendwann. Also nächste Woche erkennt man dann, ob...
Also ich will es nicht ausschließen, dass bei Klimamodellen neuronale Netze zum Einsatz kommen könnten, aber ich glaube, im Moment ist der Weg einfach, dass die Rechenleistung eher dafür nutzen, um bei der Simulation die Welt, also die Atmosphäre in kleinere Würfel zu zerteilen und für jeden Würfel alle Berechnungen durchzuführen. Und wenn ich einfach mehr Rechenleistung zur Verfügung habe, dann mache ich ein kleineres Raster, dann ist das alles ein bisschen genauer und dann gehen halt, also dann habe ich trotzdem weniger Unsicherheit. Also das ist wahrscheinlich effizienter als mit so einer Intuition von einem neuronalen Netz zu arbeiten, bei der ich vielleicht auch gar nicht so genau weiß, was sie mir jetzt genau sagt, weil das, was sie ausgibt, ist meistens schon etwas, was aussieht wie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, aber rational gesehen ist es keine, sondern eigentlich ist es so ein, das Netz hat mal was geschätzt.
Ah, okay. Ja, aber dann sind wir ja zumindest bei den KI-Modellen weiterhin noch bei diesem Schachmodell, dass man einfach die Rechenleistung draufwirft. Und deswegen sind die Wettermodelle besser geworden, weil man mehr Rechenleistung hat, die man draufwerfen
kann. Ja, auf jeden Fall.
Genau. Okay, ja, ich gucke noch, ob wir hier noch andere Hinweise haben. Ich hatte ja vorhin, also wir haben natürlich noch Hinweise auf Spiele, die man, die Computer noch nicht können. Da haben wir hier, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich habe, XKCD hat vor, tatsächlich findet man bei XKCD kein Datum von den Beiträgen. Also der muss schon sehr alt sein. Der hat einen Comic gemacht, wo er mal aufgelistet hat, welche Spiele schon geschafft sind und welche noch in der Zukunft liegen. Da war Go noch weit in der Zukunft. Und er hatte als letztes Spiel Calvin Ball von Calvin und Hobbes, wo sich die Regeln andauernd verändern. Und zwar immer nach den Meinungen von Calvin. Und dass das wahrscheinlich für immer ungelöst bleibt. Also zumindest solche Sachen könnte man sich vorstellen. Ich habe hier auch noch eine Frage von YouTube-Checker Alter fragt, ob eine KI als politische Leitfigur, als Regierung denkbar wäre. Das wäre natürlich jetzt
also fast eine jetzt ein Sendung. Bisschen bei Star Trek oder so.
Ja.
Also denkbar ist alles, aber das würde sehr, sehr lange dauern.
Ja.
Also im Moment ist es halt so, dass alle Sachen, die wirklich gemacht werden, sind schwache KI, also KI als Werkzeug, wo ich sage, ich will eine ganz bestimmte Sache rauskriegen. Ich weiß auch anhand der Trainingsdaten eigentlich immer, was ich rauskriegen möchte. Und mit dem Ansatz werde ich halt nicht unbedingt, also da kann ich ja keinen Menschen ersetzen, der Entscheidungen trifft in der Art. Also ich könnte vielleicht eine KI benutzen, die Straßenbauplanung macht oder so, dass man dann irgendwann sagt, okay, das macht nicht mehr das Verkehrsministerium, sondern dieser Rechner. Das könnte auch sein, dass der das vielleicht auch besser macht. Das, je nachdem, wie man den halt programmiert, könnte das klappen. Aber wenn ich halt sage, naja, ich will jetzt einfach die Regierung ersetzen, weil Menschen machen Fehler und Rechner nicht oder so, das ist also ziemlich Zukunftsmusik. Dann müsste man ja eigentlich etwas bauen, was so ähnlich funktioniert wie ein Mensch, aber besser ist.
Aber besser, genau. Und Herbert, hast du auch?
Ja, es erinnert mich ein bisschen an diese Diskussionen um Singularität, wo manche Leute halt auch schon fest davon ausgehen, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo es quasi explodieren wird, weil die künstlichen Intelligenzen sich selbst herstellen und dadurch ein unstoppbarer Zyklus in Gang gesetzt wird. Aber ich denke halt auch, dass wir ein bisschen kleinere Brötchen backen sollen, dass es halt wirklich so auf spezifische Aufgabenlösungen zugeht. Und ansonsten kann ich so aus dem, was ich so über die Entwicklung von Schachcomputern und die Prognosen gelesen habe, nur sagen, es wird sehr wahrscheinlich anders sein, als man sich vorstellt, weil ungefähr alle Prognosen, die es gegeben hat, sind falsch gewesen, und zwar in beide Richtungen. Also die einen zu pessimistisch, die anderen zu optimistisch.
Okay, also ich...
Was Singularität angeht, würde ich der ganzen Sache schon noch einige Jahre geben, weil also es gibt Ansätze, um zum Beispiel Hyperparameter auch automatisch zu optimieren, also KI zu benutzen, um KI besser zu machen. Aber das ist halt trotzdem so begrenzt und die Ergebnisse sind auch nicht so überzeugend. Also es gibt Stellen, wo es funktioniert, aber auch nicht immer. Und man weiß auch nicht bei allem, warum es dann mal gut funktioniert und mal nicht und so. Und also da ist auf jeden Fall noch Jahre Forschung notwendig.
Ja, wir haben ja angefangen mit Zuschauerfragen, wie weit das realistisch und überhaupt Bezug zum Alltag hat. Und jetzt als nächstes dann gleich die Superfrage, weil wir haben es ja bei den Spielen, sind wir ja schon dazu gekommen, dass es noch Spiele gibt, die unsere Domänen sind als Menschen, wenn wir uns jetzt mal da alle zusammen, also oder zumindest, wo man sich nicht vorstellen kann, dass es automatisch immer der Computer gewinnt, weil er jetzt nicht per se Vorteile hat. Und wenn er noch nicht mal alle Computerspiele schaffen kann, dann sollten wir ihn vielleicht noch nicht an die wirklich wichtigen Sachen außerhalb des Computers lassen. Aber den Gedankengang verstehe ich schon, auch wenn wir diese AlphaGo-Geschichte, dass es jetzt Computer gibt, wo man nicht mehr... Also wo man danach gucken muss, warum hat er das gemacht? Warum hat er diesen Zug gemacht und dann Leute sich damit beschäftigen? Jetzt natürlich in einem ganz speziellen Einzelfall, aber das wäre ja bei Straßen dann das Gleiche, dass man am Ende will man trotzdem gucken, warum geht die Straße da lang? Und das Spannende ist, dass es eben jetzt schon Einsatzszenarien gibt, wo wir am Ende etwas Überraschendes rausbekommen.
Naja, das ist halt, also überraschend ist es ja für einen Menschen immer, wenn er selber nicht in der Lage war, vorherzusagen, dass das passieren wird.
Ja, okay.
Und das kann ja einfach sein, dass der Algorithmus irgendetwas Sinnvolles ausrechnet, aber wir haben es halt als Mensch nicht kommen sehen. Das würde jetzt nicht so viel sagen, wenn wir da überrascht sind.
Ja.
Andererseits ist es halt so, dass es schwer zu überblicken wird. Also manchmal wird ja behauptet, dass KI-Algorithmen irgendwie eine Blackbox wären. Sind sie eigentlich nicht. Es sind alle Zahlen, mit denen die rechnen, sind offen und so. Aber es sind einfach zu viele. Also wenn ich dann ein paar Millionen Parameter habe, dann setzt sich eben kein Mensch vor den Rechner, liest die sich alle durch und sagt, das hat jetzt deswegen so entschieden. Sondern man muss dann halt irgendwie sich Tricks überlegen, um in diesem Parameterraum noch was zu erkennen oder so. Oder den Prozess mal umkehren und sagen, ja, was kommt denn da raus, wenn man das andersrum benutzt oder so. Und deswegen ist das so ein bisschen geheimnisvoll alles, aber im Grunde genommen kann ich alles nachgucken und es ist auch deterministisch, wie es berechnet wird.
Genau, aber wenn man so sieht, machen diese ganzen KI-Forscher, also von Schach über Go bis zu den Sachen, die KI noch gar nicht kann, ja eigentlich dann doch etwas optimistisch und etwas, also man ist nicht mehr ganz so persönlich getroffen als Mensch, weil es ja doch zeigt, wie viele Parameter in alltägliche Handlungen für uns einfließen, die für uns ganz normal sind, die für KI, also bei manchen ist es halt das Computerspiel, also da gibt es Leute, die können das halt immer noch viel besser oder eben komplett andere Sachen, wo man jetzt auch überlegen kann, dass KI noch nicht dran ist, also irgendwie haben wir ja noch genug übrig, wo wir besser sind.
Ja, also ich glaube, unsere Menschlichkeit werden wir nicht verlieren.
Genau, und vor allem zeigt es halt, wie groß diese Sachen auch sind, diese alltäglichen Sachen. Das ist halt, also was wir hatten, dass Schach nun wirklich im Vergleichsweise simpel ist, ein paar Regeln und sowas. Und das hat so lange gedauert. Go hat nicht viel mehr Regeln, sondern nur mehr Steine.
Das hat immer wenig Regeln.
Genau, und dass wir damit einfach... Und erstmal die ganzen Sachen, also bis zur Regierung.
Also man muss halt auch einfach bedenken, dass solche Spiele für Menschen vergleichsweise schwierig sind. Weil das machen wir selten. Wir sind, wir sind nicht wirklich perfekt darauf trainiert. Es gibt andere Sachen, da sind wir super gut und die, da versagt KI noch völlig. Also an Ende letzten Jahres bei einer KI-Konferenz war jemand von Boston Dynamics da, die diese creepy laufenden Roboter bauen. Und der musste quasi vor diesen versammelten Machine Learning-Leuten zugeben, dass sie überhaupt nichts mit Machine Learning machen. Also sie, alle Algorithmen, die dort benutzt werden, damit irgendwie da so ein humanoider Roboter aufrecht laufen kann, sind von Menschen geschrieben, die gesagt haben, wir machen das jetzt so, weil wir wissen, warum. Und das ist also sowas Einfaches wie motorische Planung, was irgendwie jeder Mensch total gut hinkriegt und total viele Dinge damit machen kann, das klappt noch nicht. Und das sind, glaube ich, auch so die nächsten Schritte, wo dann vielleicht, also vielleicht in 5 Jahren oder so, können wir unter Umständen mit KI Industrieroboter steuern. Und das wäre wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich ein Riesending. Und das sind so...
Okay, ich verstehe. Ich habe noch eine Frage, und zwar von Uwe Czallas, den Unterschied zwischen schwacher und starker KI. Das hast du gerade so nebenbei gesagt. Kannst du das noch mal kurz...
Also schwache KI ist immer auf das Lösen von einem ganz konkreten, eng umrissenen Problem legt. Also wenn ich Schach spielen will und dann sage ich, okay, es gibt genau diese Regeln und du musst sonst nichts können. Also diese KI wird auch nicht in der Lage sein, irgendwas anderes zu machen. Also der Schachcomputer kann auch kein Mensch ärger dich nicht spielen oder so, weil er es auf diese eine Aufgabe optimiert. Und das sind eigentlich die Sachen, die im Moment gemacht werden. Also es wird mal das eine neuronale Netz benutzt, um Bilderkennung zu machen, und dann wird ein anderes gemacht, um Bilder zu skalieren oder so. Aber das ist jedes Mal eine Einzellösung, die auf dieses Problem optimiert ist. Und bei starker KI habe ich also mehr Flexibilität. Also von der Idee her eigentlich ähnlich wie ein Mensch, dass ich also sage, ich habe ein System, was in der Lage ist, sich auf beliebige Probleme anzupassen und was unter Umständen dann auch sowas wie ein Bewusstsein entwickelt. Also was dann irgendwie über sich selber nachdenken kann und solche Sachen. Und das ist halt immer noch Science Fiction.
Ja. Okay, ja gut, dann haben wir das auch noch geklärt. Hast du noch was, Herbert, was du noch sagen möchtest zum Jubiläum?
Ich musste nur vorhin gerade dran denken, es ist eher so anekdotisch, dass du gesagt hast, die Arbeitsweise von der KI ist eigentlich komplett transparent. Das sind nur einfach sehr, sehr viele Parameter. Und ich musste gerade dran denken, wie das allererste Schachprogramm funktioniert hat. Das war irgendwie von Turing geschrieben. Und es gab damals einfach noch keine Computer, auf denen man es ausführen konnte. Das heißt, die haben dann tatsächlich diesen Computer spielen lassen, indem sie das mit dem Rechenschieber ausgerechnet haben. Und das fand ich auch irgendwie eine ganz schöne Entwicklung. Also.
Ja. Genau, ja. Und wir werden das weiter verfolgen. Als nächstes kommt dann StarCraft. Mal gucken. Und dann gucken wir mal, was das für uns bedeutet, für alle StarCraft-Spieler in unserem Publikum, und welches Spiel dann als nächstes kommt. Da kann man ja auch mal diskutieren. Das ist ja nur der erste Schritt. Es gibt ja noch ein paar. Das
wird wahrscheinlich der nächste große Trainingsgrund für die künstlichen Intelligenzen. Wir werden ja halt einfach ein bisschen näher an unseren...
Ja, natürlich. Genau.
Fußball vielleicht.
Fußball ist noch. Ja, da kann man ja den RoboCup immer, da gibt es ja die ganz verschiedenen Ligen, und da üben sie auch schon dran.
Da würde ich aber auf Podolski setzen.
Ja. Das Ziel haben sie 2050 in dem Fall. Also da können wir noch ein bisschen warten. Da wollen sie dann da den Weltmeister besiegen.
Ah, okay.
Genau. Ansonsten würde ich sagen, haben wir es damit. Vielen Dank euch beiden. Danke an alle Zuschauer auch für die Fragen und die Diskussion. Und wir sehen uns nächste Woche zu einer neuen Heise-Show. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.